Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Es gibt Musik, die jeder kennt. Jeder auf der ganzen Welt. Auch wenn nicht jeder genau weiß, wo sie herkommt, aus welchem Werk genau, von welchem Komponisten genau. Aber tatsächlich weltumspannend. Einer der Komponisten, die solche Musik geschrieben haben, die jeder kennt, ist Ludwig van Beethoven. Der feiert nächstes Jahr seinen 250. Geburtstag. Drum gibt es auf dieser Messe einige neue Bücher über Beethoven. Eines der schönsten steht hier, blau, mit dem Titel Rausch und Stille. Sein Autor an meiner Seite. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Ott.
Guten Tag, Herr Giga.
Jetzt habe ich gerade behauptet, es gibt von Beethoven Musik, die jeder kennt, auf allen 5 Erdteilen. Ich versuche das mal zu beweisen. Es gibt dieses Motiv da-da-da-da. Mhm. Ich traue mich das nicht so richtig. Können Sie das singen?
Ich möchte es ungern singen. Einfacher ist die andere Variante, Kuckuck, der Kuckuck, das ist die kleine Terz. Okay. Beethoven hat, das ist ein richtig kompliziertes Lied, dagegen Kuckuck, Kuckuck, dududum, sind sehr viele Töne. Okay. Bei Beethoven sind es ganze 2, dududum, wobei es ist gleich eine Schwierigkeit dabei. Wenn wir das so singen oder trillern, dann machen wir eine Triole, dududum, dum. In Wirklichkeit, und das ist ganz schwierig eigentlich beim Anfang, ist es eine unbetonte, eine leicht betonte, eine unbetonte, eine betonte.
Also es beginnt mit einer Pause.
Eigentlich. Es beginnt eigentlich mit einer Pause und mit einer Achtelpause. Das ist nicht ganz einfach. Aber es ist sehr typisch für Beethoven, dass er mit solchen nicht mehr zu verkürzenden Minimalmotiven arbeitet.
Welche, die tatsächlich jeder kennt? Da-da-da-da. Schon, oder? Es gibt das auch als Handy-Klingelton. Es gibt das in Fahrstuhlmusik. Es gibt das in Popmusik weiterverarbeitet. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das derart global geworden ist, dieses Motiv?
Ja, Schlichtheit ist zuerst mal was Wunderbares, weil Schlichtheit ist für jeden zu begreifen. Und eine komplizierte Melodie oder eine lange Strecke von 12 Takten, das muss man sich zuerst mal merken. Aber wie gesagt, 2 Töne, die sind sofort im Kopf.
Und wie kommt das, dass diese 2 Töne nicht banal sind?
Der Komponist Louis Bo, ein Zeitgenosse von Beethoven, sagte, es ist eine Unverschämtheit, mit so etwas zu arbeiten. Das ist eigentlich der Musik unwürdig und eines Komponisten unwürdig. Er sagt dann, das hätte er zwischendrin mal machen können. Also am Anfang ordentliches Thema und wenn dann der Karren läuft, kann man ja zwischendrin auch mal da-da-da-da machen oder so ein bisschen spielen damit. Aber am Anfang muss man eine Melodie, dann braucht es eine richtige Gegenmelodie. Und das ist bei Beethoven zumindest hier nicht mehr der Fall, aber in sehr vielen Stücken auch nicht mehr der Fall. Und diese radikale Abkürzung ist auch bezeichnend, denn Beethoven, er schreibt auch Melodien. Es gibt natürlich wunderbare Melodien von ihm, aber das ist nicht seine Domäne. Seine Domäne, er arbeitet oft mit einem einfachen Akkord, den er bricht. Glenn Gould, der Pianist, der mochte Beethoven nicht, sagte, ein anderer zweitklassiger Komponist würde mit so Motiven nicht mal eine 8-taktige Intro hinkriegen. Aber Beethoven baut aus diesem einen immensen Kosmos, einen wilden, tobenden Kosmos. Er lässt einem zweiten Thema kaum Platz. Das wird angespielt, aber nicht zu Ende gebracht, wird wiederholt und von unten donnern gleich die Bässe wieder hoch. Und wenn ich das vielleicht mal kurz sagen darf, der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler veröffentlichte, glaube ich, 85 ein Buch, Aufschreibsysteme.
Und großer Germanist, dann Medienwissenschaftler und immenser Musikliebhaber.
Genau.
Und übrigens mit einer Vorliebe für Rausch und Rauschen.
Ja, ja. Und in diesem Buch kommt aber Beethoven nur einmal vor, allerdings an ganz zentraler Stelle. Und ich versuche in 2 Sätzen zu erklären, eine dieser zentralen Thesen, dass er sagt, im 18. Jahrhundert beginnt man, die Welt sozusagen aus dem Kleinsten zu erklären und nicht mehr aus dem Größten. Also nicht mehr vom Unendlichen zum Endlichen, von Gott zur Welt, von Platons Ideen zu den Tatsachen, sondern es passiert eigentlich das, was man im 20. Jahrhundert als Atomismus kennt. Aus minimalen Zellen bauen wir ein Ganzes. Und da bringt er verschiedene Beispiele. Er zitiert Schlegel, der sagt, ein Gedicht besteht nicht aus Sinn und Bedeutung, es besteht aus Worten, aus Silben und Buchstaben. daraus baut sich sozusagen alles zusammen. Und in dem Zusammenhang kommt er eben auch, oder er sagt auch, damals kommen ABC-Bücher auf. Das ganze Wissen der Welt wird als ABC-Zusammenstückelung nun erklärt und nicht mehr als Idee. Und da kommt eben auf Beethoven als paradigmatisches Beispiel darauf zurück, da sagt er, kürzer und knapper, dann könnte man es nicht machen. Und daraus entwickelt er eine Welt, und zwar eine tobende Welt.
Diese Welt, können Sie die vielleicht so ein bisschen noch mal beschreiben? Also Ihr Buch ist ja sehr anschaulich über weite Strecken. Und meine Hoffnung ist, dass Sie das jetzt hier auch auf dem Sofa so ein bisschen können, zu beschreiben, wie bei Beethoven erster Satz, fünfte Symphonie, dieses da-da-da-da, wie daraus dieser, ich weiß nicht, 6 oder 10 Minuten lange erste Satz wird, der die ganze Zeit um diese 4 Töne kreist. Also tatsächlich um kaum was anderes. Aber der walzt das jetzt ja nicht aus wie einen kleinen Teig. Was macht der?
Im Grunde macht er was man kann im Grunde aus 3 Tönen nichts anderes machen, aber er macht es in allen Varianten, und also praktisch in allen möglichen Formen, die es gibt. Es sind nicht unendlich viele Formen, aber wenn Sie sozusagen den ganzen Orchesterapparat haben, der gegeneinander toben kann, dann gibt es wie bei Beethoven meistens eine immense Steigerung. Bei Beethoven ist in der Regel ziemlich von Anfang an Stress. Und dieser Stress wird meistens bis zu einem Toben getrieben, das nicht mehr steigerbar ist. Dann kommt auch etwas Typisches für Beethoven, eine Fermate, also sozusagen zack, stopp. Dann ist kurz Pause und man fragt, ist was passiert? Nee, man kann es einfach nicht mehr steigern. Atempause, kurze Stille, Irritation. Und dann kann man von vorn mit dem Wahnsinn anfangen. Also das ist schon von ihm ein Prinzip.
Ja. Okay. Ihr Buch kreist um die Symphonien, nicht um den komplett Beethoven, sondern um die Symphonien. Das sind 9. Warum eigentlich 9 Symphonien?
Warum es 9 ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist entscheidend, dass es nur 9 sind, in Anführungsstrichen. Haydn hat 104 geschrieben, Mozart in seinem jungen Leben 41, wäre älter geworden, hätte das auch auf 100 gebracht. Aber das sind großartige Sinfonien drunter natürlich. Aber bei Beethoven ist jede Sinfonie eine Welt, ein Kosmos für sich, ein Universum für sich, auch jede unverwechselbar. Bei Mozart und Haydn kann man schon sagen, naja, es klingt typisch so, eben Haydn und irgendwas. Und vor allem ab der 3. kann man sagen, ist jede so einzigartig und unverwechselbar. Und sie nimmt sich natürlich auch viel, viel mehr Raum. Also die 9. dauert ewig, ich weiß nicht, eine Stunde, die 7.
Die 9.
dauert,
die dauert genauso lange wie heutzutage eine CD. Ist, weil die Länge einer bespielbaren CD sich nach der Länge einer bestimmten Aufnahme der 9. bemisst. Ich habe jetzt leider vergessen, von wem, sagen wir, Furtwängler oder irgendwie sowas. Also genau, eine knappe Stunde. Die 3., die Sie gerade genannt haben, ist die Eroica. Die ist auch mit so einem knappen Motiv am Anfang. Also auch so ein...
Ja, das ist auch ganz typisch.
Ding.
Es ist im Grunde ein Akkord. Also Beethoven benutzt Akkorde, F-Moll-Akkord, nur ein F-Moll-Akkord, erste Klaviersonate, Appassionata. Einfach nur gebrochen. Und da ist dieses Motiv, also ein S-Dur-Akkord, ein Quartsextakkord, wenn man es technisch sagt. Und da fangen die Celli und die Bässe fangen, also nicht die Melodie oben. Und es ist auch keine richtige Melodie. Also das ist nur ein Akkord, der steht so ein bisschen leer in der Luft.
Kann aber ein Ohrwurm werden auch.
Kann ein Ohrwurm werden, aber es passiert auch nicht mehr als das. Und das wird durch die Mühle gedreht einfach, bis zum geht nicht mehr. Also man könnte eigentlich sagen, jedes Kind kann einen Akkord hinstellen. Aber es braucht halt dann doch einen Beethoven, der aus dem Akkord den Wahnsinn rausmeißelt und baut.
Warum haben Sie sich für die Symphonien entschieden? Nicht für Kammermusik, nicht für die Oper oder was auch immer? Also was ist der Grund dafür, dass Sie die Symphonien zusammengestellt haben?
Die Klaviersonaten sind halt noch ein größerer Kosmos. Aus dem hat Joachim Kaiser vor vielen Jahren schon ein dickes Buch drüber geschrieben. Streichquartette sind sehr schwierig zum Teil. Also das wirkt, da wird es wirklich abgründig. Das geht im schönsten Sinne in sehr unverständliche Regionen. Die Sinfonien dagegen sind doch bei aller Kuriosität, vor allem der 9., aber sie sind leichter zugänglich. Nicht fürs damalige Publikum. Die fanden das zu wirr, zu laut, zu viele Blasinstrumente.
Chaotisch auch.
Chaotisch,
oder?
Vollkommen Überforderung. Sinngemäß, wir hören keinen roten Faden. Wir sind ausgeliefert einem Chaos.
Man kann sagen, dass es war wie neue Musik.
das war vergleichbar. Die Leute fühlten sich, das fängt schon an in der ersten Sinfonie. Normalerweise weiß man bei anderen Sinfonien, da hacken die Komponisten zumindest so ganz typisch klassisch rein, das ist jetzt C-Dur, zack, wir lassen es euch hören. Das ist G-Dur, das ist irgendwas. Beethoven fängt ganz wirr an, vernebelt, wo man nicht weiß, in welcher Tonart könnte man sich irgendwie befinden. Also es wird sozusagen alles aufgelöst. Und bin ich abgekommen gerade?
Ja, aber ist nicht schlimm, ist gut.
Ja, ja. Aber wie war der Ausgang nochmals?
Am liebsten würde ich einen neuen wählen sogar, wenn das okay ist. Ich würde mir ganz gerne ein bisschen vorstellen können, wie diese neue Musik von Ludwig van Beethoven da um 1800, 1805, 1808, wie die da zur Aufführung kam. Wien, eben kurz nach der Jahrhundertwende, dann gab es diese Akademien, also so Konzerte, wo Komponisten ihre eigenen Sachen aufgeführt haben. Und mindestens einmal hat Beethoven so einen 4-5-stündigen Abend mit nur eigenen Sachen aufgeführt, 2 Symphonien. Wie muss ich mir das vorstellen? War das auch so wie heutzutage im Konzerthaus oder war das lebendiger, chaotischer?
Also, dass er 4 Stunden das treibt, das war schon mal ungewöhnlich und dann nur eigene Werke. Einerseits muss man sagen, damals waren das die reinsten Potpourris. Ein Sätzchen von dort, ein ganz anderes von dort, 7 Komponisten durcheinander gemischt. Man muss auch sagen, und das ist dann was Neues, was mit Beethoven aufkommt, es war damals natürlich üblich, dass man in Konzerten nicht reingeht und nur zuhört. Man redet auch miteinander.
Wie auf der Buchmesse?
Wie auf der Buchmesse, natürlich. Oder wie man heute Musik als Berieselung hört. Musik war ursprünglich dazu da. Auch in der Oper haben die Leute geredet und gefespert und in Logen haben sie noch ganz andere Dinge gemacht. Und das war üblich. Das
ganz
war
andere
nicht
Dinge.
Unhöflich.
Ganz andere Dinge.
Ganz andere Dinge, ja. Und es ist sozusagen das, was man die romantische Kunstreligion auch nennt. Also die Andacht wandert aus der Kirche in den Konzertsaal. Aber Konzertsäle entstehen damals auch erst. In Wien gab es noch keinen Konzertsaal. Da gab es in den Palästen natürlich Aufführungsmöglichkeiten oder im Theater. Konzertsäle gab es erst in Paris, in London und in Leipzig den allerersten. Es war damals nicht üblich, dass Leute in Konzerte gingen und dann wird das Licht runtergedimmt und dann ist es wie in der Kirche, dass man voller Andacht und Kontemplation dieser heiligen Darbietung der Musik zuhört. Auch, um noch ein anderes zu sagen, es war damals noch nicht üblich, dass man Instrumentalmusik ohne Gesang in Vordergrund rückt. Haydn wird mit 45 noch gefragt, ob er einen kleinen Lebensabriss schreiben kann. Er führt alles auf, was man heute nicht mehr von ihm spielt. Alles Gesangs-Vokalkompositionen. Seine ganzen vielen Streichquartette und Sinfonien, für die er heute weltberühmt ist, erwähnt er nicht, wenn Instrumentalmusik wurde sogar bekämpft von Leuten wie Rousseau und später von Kierkegaard als sinnlos, weil sie keinen Inhalt hat. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass Leute in Beethoven-Sinfonien gehen, die vorher so ein bisschen nette Kammermusik gewohnt sind und werden mit Klängen erschlagen, mit Klangwogen und wissen nicht, was es bedeuten soll, dann haben wir ungefähr einen Eindruck, wie es auch bei Leuten jetzt immer wieder an dem Punkt im 20. Jahrhundert geht, wo sie in Konzerte gehen und sagen, das sind nur Geräusche, aber ist es Musik? Und außerdem, ich weiß, ich verstehe es nicht. Und bei Beethoven war genau die Reaktion, ich weiß nicht, was er uns sagen will.
Ein Stichwort, das Sie gerade genannt haben, die Sache mit dem Inhalt, würde ich gerne mal aufgreifen. Es ist ja nicht zuletzt bei diesen Symphonien von Beethoven so, dass da ganz viel Inhalt immer reingelesen wurde oder reingehört wurde. Dieses da-da-da-da ist ganz schnell als Schicksalsmotiv erklärt worden, weil Beethoven angeblich selber gesagt haben soll, so klopft das Schicksal an die Pforte. Die 6. Symphonie, die Pastorale, die handelt von, hat Inhalt Naturbeschreibung, also Landschaftsbeschreibung und sowas. Können Sie damit was anfangen? Also Sie stellen das dar, Sie diskutieren das auch im Buch, aber was ist denn die Antwort? Hat Musik, hat Beethoven, haben die den Inhalt dieser Symphonien?
Also bei dem Schicksalsmotiv gibt es auch die Vermutung, dass er zu seinem unheimlich nervigen Sekretär Schindler einfach gesagt hat, weil der immer wissen wollte, was bedeutet. Ja, das ist das Schicksalsmotiv, so sinngemäß, sei endlich mal ruhig, jetzt hast du deinen Brocken. Aber es sehr viele Bezeichnungen sind nicht von Beethoven. Appassionata ist nicht von Beethoven.
Mondscheinsonate.
Mondschein, das sind alles Dinge. Die Waldsteinsonate, das ist schlichtweg Herrn Waldstein gewidmet, dem Grafen. Und viele denken, ja, da schimmert durch den Wald ein herrliches Licht, clair-obscur und auch vom Steinchen. Im Französischen ist das Aurore, das ist die Morgenröte. Also dann hört man gleich was ganz anderes. Dass man diesen ganzen namenlosen Kindern Namen geben muss, ist natürlich Zeit. Auch das Bedürfnis, wir wollen schon wissen, was da los ist. Wir wollen sozusagen eine Anleitung haben, wie wir hören sollen. Das zeigt ja umgekehrt auch, dass Rousseau und Kierkegaard auf eine gewisse Weise recht hatten, weil sie sagten, diese gehaltlose Musik, diese vollkommene Inhaltsleere ist unerträglich. Also gibt man dem Namen, gibt man der Sinfonie einen Namen, dann ist man schon innerlich ein bisschen beruhigt.
Und wenn man das gebannt hat irgendwie. Kann man
dann
das
hat
so sagen?
Gebannt. Aber das ist natürlich auch heikel. Warum soll man es bannen? Man kann ja auch ins offene Meer einfach sich entführen lassen.
Jetzt ist der Titel, den Sie Ihrem Buch gegeben haben, Rausch und Stille, das ist beides so ungefähr das Gegenteil von Inhalt. Also Rausch kann man nicht so richtig auf klare Aussagen festlegen und Stille ist eben irgendeine Art von akustischem Nichts. Genau, also das heißt, Sie legen
Akzent. Wobei in der Stille ja sehr viel passiert.
Ja, genau. Aber was?
Genau. Ja,
aber was?
Also zum Beispiel, das ist jetzt nicht auf die Sinfonie bezogen, es gibt ja im Fidelio dieses Trompetenmotiv. Und klar, Trompetenmotiv, Signal.
Können Sie das auch singen?
Oh, nein, das ist, glaube ich, einfach dieser so eine Trompetenfanfare. Okay. Ja, ja. Und klar, dann denkt man, irgendwas muss los sein. Eine Ankündigung, irgendwas aus der Ferne. Aber das ist noch klar zu erkennen, weil mit einer Trompete verbinden wir was, vielleicht was Militärisches, so wie mit einem Horn die Jagd oder sowas. Aber was entscheidend ist, ist die Irritation danach, denn da ist wirklich Stille. Und das ist zum ersten Mal an diesem Opernabend Stille. Es passiert nichts. Und da ist, glaube ich, doch in jedem, der in der Oper sitzt oder das hört, dass, wenn er es nicht schon kennt und weiß, wie es weitergeht, so plötzlich, hoppla. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Irritation, dass dann wirklich wie aus dem Nichts eine Stimme kommt. Oh, welch ein Augenblick.
Und der Rausch, wo finden Sie den Rausch? Zum Beispiel in der 7. Symphonie? Oder,
Also als Keith Richards mal sagte, klassische Musik wäre ja gut und recht, aber Schlagzeug fehlt halt, muss man nur sagen, dass die 7. hat er nie gehört. Also da ist jedes Schlagzeug von der Band eine ganz lahme Ente dagegen. Also das ist ein, die 7. überschlägt sich rhythmisch. Also ich habe es erst kürzlich wieder im Konzert gehört, das hält einen nicht auf dem Sitz. Also man muss sich wirklich anstrengen, weil man halt weiß, man darf jetzt nicht rumtoben. Aber eigentlich ist die nicht gemacht zum Hinsitzen.
Und gibt es da irgendein besonderes Verhältnis zwischen Rausch und Stille? Also wird der Rausch auch durch bestimmte Stille erzeugt manchmal oder... Wie würden Sie das ins Verhältnis setzen?
Also wie gesagt, bei Beethoven ist manchmal einfach die Rettung, weil er einfach nicht mehr zu steigern ist. Also ist, wenn alles Blech schon dröhnt mit Fortissimo und schreibt immer noch in Sempre più Fortissimo, es geht gar nicht mehr kräftiger und brutaler. Und dann bleibt ihm ja nichts anderes als die Fermate und eine Stille. Man kann das als Hilflosigkeit nehmen, weil er es nicht anders weiterführen kann. Aber ich meine, das weiß man ja auch aus dem Leben. Der Rausch kippt irgendwann um ins Geht nicht mehr. Und dann ist Stille, sei es unfreiwillig, sei es, wenn man auch froh ist, dass man mal wieder durchatmen kann.
Ich würde gerne ganz kurz noch mal beschreiben, wie Ihr Buch aufgebaut ist. Es gibt zunächst mal so einen etwas allgemeineren, freieren Essay-Teil, erste Hälfte ungefähr. Und dann gehen Sie die 9 Symphonie so einzeln durch, jeweils mit 2 Texten. Einmal so ein bisschen näher beschreibend, dass man Sachen wieder ins Ohr kriegt. Auch ein paar Notenbeispiele sind dabei. Und dann noch mal ein bisschen freier. Genau. Alles wahnsinnig anschaulich und analytisch, hatte ich das Gefühl. Man kann es auch als Konzertführer benutzen, wenn man möchte, oder natürlich auch zu Hause. Es gibt eine Frage, auf die ich hinaus will, nämlich, wie ist eigentlich für Sie Schreiben über Musik? Ich habe jetzt hier noch gar nicht erzählt, was viele Leute aber bestimmt wissen, Sie sind eigentlich ja Romanschriftsteller, aber eben auch Musikwissenschaftler und Musikessayist, mindestens ein Buch. Also Hardcover gibt es über einen Komponisten Händel, ganz tolles Buch auch. Wie ist das für Sie, über Musik zu schreiben? Also eine Kunst, die so richtig nicht leicht einzufangen ist mit Worten. Also wie, spielt sich das bei Ihnen ab?
Ja, zum Ersten mache ich es mir dadurch ein bisschen einfacher, indem ich genau das thematisiere, dass man eigentlich über das, was keinen Inhalt hat, sondern nur aus Klängen besteht, aus Klangwogen besteht, dass man eigentlich darüber nichts sagen kann. Oder man reduziert es ganz schrecklich, wenn man erklärt, das ist so und so und so. Auf der anderen Seite war schon mein Bedürfnis, in die Sprache etwas von diesem musikalischen, sei es mal von der Wucht, von der Energie, auch von der Sanftheit gelegentlich aufzunehmen. Also in die Sprache etwas versuchen, quasi mimetisch reinzunehmen von der Musik, um etwas in der Sprache davon zu spüren. Also nicht nur, dass man rein technizistisch über etwas schreibt, sondern dass die Sprache selbst davon etwas transportiert. Und ich selbst wollte früher Pianist werden, hatte auch lange als Pianist gearbeitet am Theater und als Musiker. Und für mich war der Abschied von der Musik in die Literatur kein Abschied von der Musik. Aha. Denn beim Schreiben ist für mich 90% die Arbeit am Rhythmus, an der Musikalität der Sätze. Also welche Musik brauche ich, welche Sprachmusik brauche ich? Also wenn ich übers Meer schreibe, kann man natürlich schreiben, das Meer wogt. Ja gut, gut, aber man muss es vielleicht schon auch mehr hören in der Sprache drin. Und insofern bin ich eigentlich immer damit beschäftigt, Musik zu machen, wenn ich auch Romane schreibe.
Ja, und wie ist es gekommen, dass Sie nur ausgerechnet diese beiden Komponisten mit einem Buch bedacht haben, Händel und Beethoven? Kann man das also vielleicht jetzt nicht nur mit dem Jubiläumsjahr erklären, vielleicht gibt es andere Gründe?
Also beide haben natürlich etwas sehr Dramatisches und auch Theatralisches. Also theatralisch im positiven Sinn, nicht im Sinn von oberflächlich. Es gibt ein schlichtes biografisches Motiv. Ich war zwischen 9. und 13. Lebensjahr in einem ganz grauenhaften, furchtbaren katholischen Internat für Landbuben. Ich wurde dann rausgeschmissen und zu Hause hat meine Mutter mir das Musikhören verboten, weil ich war in der Schule so schlecht und das war überhaupt eine Strafe und weiß Gott was. Sozusagen, ich sollte endlich für die Schule lernen und weiß Gott, wie ich durfte.
Das Hören von jeglicher Musik oder nur von bestimmter Musik?
Von jeglicher. Der Junge hört bloß nur Musik und spielt nur Musik 5 Stunden am Tag Klavier. Und dann hatte ich einen Dualplattenspieler am Bett, so abends und wenn ich oder nachts ins Bett gegangen bin, habe ich jahrelang so leise, dass man im Haus nicht hörte, dass ich Musik hörte, wirklich über Jahre, also über ein Jahr hinweg, jeden Abend Beethoven-Sinfonien gehört. Also ich kenne die wirklich seither in- und auswendig. Also das ist der ganz schlichte Hintergrund.
Mhm. Ah ja, und Händel? Warum Händel?
Bei Händel, das war für mich auch eine Art Abbuße, weil ich hatte früher, sag mal, deutlich mehr Bach geschätzt als Händel, Bach, der kompliziertere und weiß Gott wie. Und ich habe Händel dann übers Theater entdeckt, vor allem über einen Regisseur, der großartig Händel auf die Bühne gebracht hat, auch Oratorien, Herbert Warnicke, lebt leider nicht mehr. Und da habe ich erst mal gemerkt, was für ein grandioser Komponist Händel ist.
Stimmt, dass das Beethoven Händel-Fan war?
Ja, ja. Sehr sogar. Er schreibt sogar gegen Ende des Lebens nochmal, an Händel könne man sehen, wie man aus wenigem sehr viel macht und wie das ja meistens ist, wenn man jemanden anderen lobt oder etwas einem anderen lobt, egal ob in Literatur oder in welcher Kunstsparte immer, redet man im Grunde über sich selbst. Und wie man aus ganz wenigem sehr viel macht, das hatten wir ja auch gleich mit dem Motiv, genau.
1770 ist dieser Herr Beethoven geboren worden. 1770 ist ein gewisser Hölderlin geboren, über den sie auch gerade ein Buch geschrieben hat. 1770 ist Hegel geboren, einer der größten Philosophen deutscher Sprache. Ist da irgendwas, also die blöde Form der Frage ist, war da irgendein Wunder, was war da los in diesem Jahr, die etwas, nie, also hoffentlich nicht ganz so blöde Frage ist, was ist das für eine Epoche, in der so viel dicht gedrängt in deutscher Sprache von Hochkultur entstanden ist? Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, ich finde es auch unfassbar. Aber vielleicht kann man ganz pauschal sagen, die Aufklärung war ja längst in vollem Gange. Und gerade bei Hegel und Hölderlin können wir ja auch sehen, wie sozusagen die Aufklärung zum ersten Mal über ihre eigenen Grenzen spricht. Sozusagen, dass durch die Aufklärung ja auch was verloren geht. Sozusagen durch den Vernunftzwang, durch den Allerklärungszwang, durch die Ernüchterung der Welt. Sozusagen, man glaubt nicht mehr an Wunder, an Okkultes, an Schicksal, sondern man hat das Gefühl, man hat das selbst im Griff und man hat Erklärungen dafür. Aber es zerfallen auch alle Lebensbereiche. Also sozusagen, die Wirtschaft hat nichts mehr mit Ethik, die Ethik nichts mehr mit Ästhetik zu tun, die Politik wird so ein Eigenfeld für sich. Also es funktioniert, es wird alles sozusagen ausfunktionalisiert. Und da ist wieder ein großer Versuch, da etwas zusammenzukriegen. Und das hat auch mit der Kunst etwas zu tun. Denn plötzlich gewinnt die Kunst eine Aufgabe, die sie bis dahin nie hatte. Kunst war doch in der Regel bis dahin im weitesten Sinn gute Unterhaltung. Und sei es in der Kirche, dass man die religiösen Inhalte halt musikalisch noch ein bisschen mit einpackt. Oder dass die Leute sich am Hofe unterhalten fühlen und so weiter. Jetzt gewinnt plötzlich die Kunst die Aufgabe, doch so was Ähnliches wie eine Ganzheitlichkeit wiederherzustellen. Und sei es nur im Gefühl, sozusagen das, was ich auch gesagt habe, man liest plötzlich Bücher um der Bücher wegen, nicht mehr die Bibel. Man hofft da drin etwas zu finden, was über das Leben als Ganzes etwas sagt. Man hofft in der Musik etwas rauszuhören, was doch so was Ähnliches ist wie Transzendenz. Auch wenn man nicht mehr in die Kirche geht, verliert man ja das Bedürfnis nicht. Und da kann man schon sagen, ist die Kunst der Versuch, die Mängel der Aufklärung wieder aufzufangen in der Richtung.
Ja, wir haben fast keine Zeit mehr. Ich habe aber noch zwei Fragen. Vielleicht sind die ganz schnell und ganz kurz zu beantworten. Die eine ist riesig. Was halten Sie von dem Spruch, dass Beethoven der Hegel der Musik sei? Stichwort alles zusammenfassen und so, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, ja, Adorno hat es ja vor allem und Peter Gülke. Das klingt zuerst mal gut, aber Ich sehe eigentlich viel mehr Parallelen da nicht, weil bei Hegel wird ja wirklich sozusagen der Versuch begrifflich, die ganze Welt in tausend Fetzen und Verästelungen zu entfalten. Und bei Beethoven, das kann man ja nicht so sagen. Er baut schon Kosmen, aber das sind ja nicht Kosmen, die die Welt erklären wollen.
Zweite, letzte Frage. Sie kennen diese Beethoven-Sinfonie jetzt in- und auswendig seit der Jugend, haben Sie gesagt, und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben. Was ist das, zu welcher Symphonie kehren Sie als nächstes zurück? Also was hören Sie als nächstes aus diesem Kosmos? Welchen Satz?
Am liebsten.
Ja, so als nächstes. Oder am liebsten.
Dann behaupte jetzt einfach in der Abbado-Aufnahme den zweiten Satz der siebten, weil er es endlich nicht so lahm und träge und germanisch tiefsinnig dumm macht. Immer dieses Runterziehende, sondern als Tanz. Ganz leicht. Und zwar reduziert, fast wie Streichquartett. Also das ist großartig.
Toll. Also, ein Tanz, Rausch und Stille. Ein ganz tolles Buch über Ludwig van Beethoven von Karl-Heinz Ott. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.